Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
Doppelspitze, der Fußball-Podcast von Leon Ginzel und Kevin Schulte meldet sich zurück. Diesmal nur mit meiner Wenigkeit, nur mit Kevin Schulte. Dafür aber mit einem kompetenten Gesprächspartner gleich zugeschaltet am Telefon. Dazu später mehr. Ich möchte diskutieren die Frage, wem gehört der Fußball in Zeiten fortwährender Kommerzialisierung? Das große Themenfeld Kommerzialisierung im Fußball möchte ich beackern mit Andreas Hock, einem Journalisten, einem Buchautor. In Zeiten von zerstückelten Anstoßzeiten, von immer mehr Spielen, immer neuen Wettbewerben, von eben ja der in den Football Leagues angesprochenen Super League. Die Fans, die aktiven Fans ganz besonders, die Stimmung machen, die Choreos organisieren, die finden das alles gar nicht mehr so super. Fast in jedem Spiel tönt es ja mittlerweile in Deutschland durch die Stadien Scheiß DFB. Die Kommerzialisierung ist also ja der größte Feind dieser aktiven Fans, derjenigen, die den Fußball über alles lieben. Das Thema Kommerzialisierung. Das steht aktuell über dem Fußball. Für die einen ist es ein Sprungbrett, etwa für Investoren, für die anderen, für die Fans eher ein Sargdeckel, würde ich sagen. Einer, der ein Buch geschrieben hat über genau das Thema, ist Andreas Hock, über das Thema Fußball und Kommerz. Sein Buch heißt Ein Spiel dauert 90 Millionen. Er ist seit Jahren Journalist, privat aber riesengroßer Fan des 1. FC Nürnberg und jetzt am Telefon. Herr Hock, Sie haben eine typische Fangeschichte hinter sich, würde ich sagen. Das erste Mal vom Vater ins Stadion mitgenommen worden. Das alles und noch viel mehr beschreiben Sie in Ihrem Buch. Ein Spiel dauert 90 Millionen. Sie beschreiben die Entwicklung der Kommerzialisierung im Fußball entlang Ihrer eigenen Fangeschichte. Alles in der Ich-Perspektive geschrieben. Bevor wir uns konkret jetzt darüber unterhalten, über die Kommerzialisierung, möchte ich Sie mal fragen, was macht für Sie der Fußball aus? Was ist das Faszinierende aus Ihrer Sicht?
Also was mich über all die Jahrzehnte am meisten am Fußball gefesselt hat, war die Tatsache, dass ein Spiel, und wenn es noch so langweilig ist, in einer einzigen Sekunde zum schönsten Glücksmoment, den man überhaupt empfindet, führen kann. Und das entscheidet sich möglicherweise wirklich eine Sekunde vor Schluss. Also wenn ich dran denke, wie oft ich mich schon geärgert, gefreut, geweint, geflucht, gelacht habe, nur wegen eines Tores, wegen eines schönen Ergebnisses, dann steckt in diesem Spiel so viel an Emotionen, an Gefühlen, an Herzblut, an Leidenschaft. Und es ist immer auch eine Flucht irgendwie aus dem Alltag. Also ich muss für mich sagen, dass ich jedes Mal vor einem Bundesligaspieltag aufgeregt bin, dass ich mich den ganzen Tag auf das Ereignis an sich freue, auf die Leute, die ich dort treffe und natürlich auf das Spiel und im Idealfall auch auf das Ergebnis. Aber dass ich alles in einem einzigen Moment kulminieren kann, das finde ich, ist in keiner anderen Sportart so wie beim Fußball und deswegen geht da auch nichts drüber. Also ich kann mich auch für andere Sportarten nicht ansatzweise so begeistern.
Man merkt, Sie sind da mit Leib und Seele dabei. Warum haben Sie sich entschieden, jetzt ein Buch zu schreiben, was jetzt ja auch nicht nur irgendwie Glücksgefühle beinhaltet, beziehungsweise ja auch jetzt keine super tolle Zukunft prognostiziert für den Fußball?
Weil ich bei mir und bei vielen, vielen anderen Fans beobachte, dass in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung eingesetzt hat, die am normalen Fußballanhänger vorbeigeht. Also es fing irgendwann an mit der Einrichtung dieser Multifunktionsarenen. Natürlich ist es schön, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Natürlich ist es schön, wenn es in der Halbzeit nicht nur lauwarme Bratwürste geht. Aber alles hat sich entwickelt zu einem Event. Alles hat sich weg vom reinen Sport entwickelt, um den es ja eigentlich gehen sollte. Und da gehören natürlich viel mehr Aspekte dazu als das schiere Geld. Es gehört einfach das Ganze drumherum dazu, dass man versucht, den Fußball zu inszenieren als gesellschaftliches Ereignis, dass man versucht, Spieler zu ikonisieren, zu Popstars zu machen. In all diesen Punkten ist der Sport an sich immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und das habe ich auch bei mir festgestellt, dass eigentlich diese 90 Minuten, um die es uns allen doch gehen sollte und die doch eigentlich am wichtigsten überhaupt sind, dass die nur noch eine Nebenrolle spielen und dieses Pokalfinale, das ja jeder noch vor Augen hat mit Helene Fischer als Halbzeitunterhaltung, das zeigt natürlich, wo der Fußball mittlerweile angekommen ist. Natürlich ist es schön, wenn mittlerweile auch junge Menschen, Frauen den Weg in die Stadien finden, aber nichtsdestotrotz sollte doch einfach vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff dieser Bereich im Mittelpunkt stehen und nichts anderes. Und das ärgert mich, weil ich glaube, dass da ganz viel am ursprünglichen Charakter des Sports verloren geht. Und das wollte ich einfach mal aufschreiben, weil ich fürchte, dass wir uns in einer Entwicklung befinden, die irgendwann mal zu einer Virtualisierung des Sports führen wird. Und dann sind vielleicht keine Leute mehr im Stadion, die Stimmung machen, sondern alle sitzen nur noch zu Hause und gucken sich das irgendwie im Primetime-Fernsehen an. Aber der echte Fan bleibt auf der Strecke.
Nun muss ich sagen, das Vorwort in Ihrem Buch, das kommt ja von einem, ja, wie ich finde, sehr geschätzten Trainer, Peter Neururer, für mich eine der absoluten Legenden. Er schreibt da, dass vor allem, also er nennt zwei Punkte, die für ihn so diese Kommerzialisierung gebracht haben, vor allen Dingen den Fußball nachhaltig verändert haben. Das ist einmal die Zerstückelung von Anstoßzeiten, die irgendwann begonnen hat. Und wenn man jetzt nach Spanien schaut, wo gar kein Spiel mehr gleichzeitig zu einem anderen läuft, wirklich jetzt einen Zustand angenommen hat, den ja auch die Fans, die aktiven Fans vor allen Dingen mehr und mehr kritisieren. Zweiter Punkt ist das Bosman-Urteil, seitdem eben Spieler nach Vertragsende ohne Ablöse wechseln können. Was ist denn für Sie der erste Moment gewesen, wo Sie sich dachten, hier läuft jetzt irgendwas in die falsche Richtung?
Also das Bosman-Urteil, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich damals als gar nicht so dramatisch wahrgenommen. Das ganze Ausmaß, dann geführt hat, dass das Geld natürlich immer mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Das hat sich ja erst einige Jahre später rauskristallisiert. Tatsächlich ist mir das erste Mal selber am eigenen Leib aufgefallen, als das erste Mal der 1. FC Nürnberg ein Montagsspiel in der zweiten Liga bestreiten musste. Und ich habe damals noch studiert und bin am nächsten Tag hatte ich eine Klausur in der Früh an der Uni und ich musste natürlich irgendwie nach Hause kommen. Man trinkt beim Fußball vielleicht auch ein Bier mal mehr, als einem gut tut. Und da habe ich gemerkt, irgendwie ist es nicht mehr so wie früher. An den Tagen Samstag gehörte der ersten Liga, Sonntag gehörte der zweiten Liga. Alles hatte seine Ordnung. Es gab ein paar Freitagsspiele, die hat man gerne mitgenommen. Das Wochenende lag vor einem. Aber auf einmal musste man am Montagabend, an einem kalten Montagabend ins Stadion gehen. Natürlich waren auch viel weniger Leute da als üblich. Und das war so mein Schlüsselmoment, an dem ich gemerkt habe, hoppla, da läuft irgendwas an den Leuten vorbei. Und wenn ich jetzt lese, dass natürlich die zweite Liga einer weiteren Anstoßzeit zugestimmt hat, dann ist das schon die augenfälligste Entwicklung weg vom Fan. Das große Geld, um das es mittlerweile geht, das steht gar nicht mal so sehr im Mittelpunkt meines Buches, denn das ist natürlich eine gesellschaftliche Problematik, die auch in anderen Bereichen natürlich zu beobachten ist, dass bestimmte Dinge sich einfach entrücken vom normalen Menschen. Das betrifft auch andere Sportarten, das betrifft aber natürlich auch Vorstandsvorsitzende von Industrie- und Wirtschaftsunternehmen, bei denen einfach die Relationen nicht mehr zu dem passen, was eigentlich geleistet wird. Aber natürlich ist die Akzeptanz bei den Spielanstoßzeiten am extremsten. Und wenn das noch weiter zerstückelt wird, dann glaube ich, steuern wir auf eine Entfremdung vom Fan zu, die dem Sport ganz sicher nicht gut tut.
Sie haben die Einführung der Montagsspiele in der zweiten Bundesliga angesprochen. Wenn Sie sich daran zurückerinnern, als das eingeführt wurde oder auch dann als das erste Mal Nürnberg eben montags gespielt hat, war da der Zorn der Fans auch schon so gegeben wie zum Beispiel bei Einführung des Erstliga-Montagsspiels in der vergangenen Saison?
Na, damals war das noch nicht so extrem. Es gab auch noch nicht diese Zerstückelung. Auch da waren die meisten Spiele einfach an einem Sonntagnachmittag, wie sich's für die zweite Liga gehört hat. Ich finde es genauso schlimm wie Montagabend übrigens an einem Samstag um 13 Uhr Fußballspiele anschauen zu müssen. Das sind einfach keine familienfreundlichen Zeiten. Das sind auch keine Zeiten, die gerade Kindern entgegenkommen, die vielleicht selber Fußball spielen oder dann am Dienstag in die Schule müssen, je nachdem. Also es hat sich ja über all die Jahrzehnte bewährt, warum die Anstoßzeiten an den Punkten waren, wann sie eben waren, Samstag um 3:30 und Sonntag um 3. Und natürlich zählt einfach der Wille des Fans nicht mehr. Und das ist das eigentlich Dramatische, dass sich dann alles im Laufe der Jahre rauskristallisiert hat, nach der Einführung des Montagsspiels in den 90er Jahren, dass einfach man merkt, die Meinung von uns Fans wird überhaupt nicht ernst genommen, sondern nur noch die Meinung der Fernsehanstalten, die dafür viel Geld bezahlen, damit sie eben diese Zerstückelung handhaben können, die im Übrigen meiner Meinung nach komplett auch an der Realität vorbeigeht. Also ich frage mich immer, wann diese Blase platzt, denn ich kenne wirklich keinen Menschen, der sich von Montag bis Sonntag alle Spiele im Fernsehen anguckt. Ich schaue mir die Spiele des 1. FC Nürnberg an, wenn ich live im Stadion bin, sowieso bei Heimspielen, aber auswärts natürlich im Fernsehen, führt kein Weg dran vorbei. Und vielleicht schaue ich mir noch das ein oder andere Topspiel an, aber ich schaue mir doch nicht jedes Spiel an, das im Fernsehen angeboten wird, egal welche Anstoßzeiten da jetzt noch dazukommen. Ich glaube, dass dieses Bedürfnis bei einem normalen Fußballfan überhaupt nicht gegeben ist, geschweige dessen, dass er sich es überhaupt noch leisten kann. Und von daher ist es eine virtuelle Diskussion und eine virtuelle Entwicklung, die irgendwann in meinen Augen ja zu einer Blase führen wird, die dann platzt und dann ist das Geschrei groß, weil man dann nämlich merkt, dass man im Grunde genommen einem Phantom hinterhergejagt hat, einem Fußballzuschauer, der vielleicht gar nicht so umfassend interessiert war und sich das alles gar nicht mehr leisten kann.
Nun ist der DFB als Verband die, sag ich mal, Hauptprojektionsfläche des Ärgers der Fans. Zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass genau wenn man jetzt darüber diskutiert, noch ein 2030 oder 2045 Samstagspiel der zweiten Liga einzuführen, also das jetzt nur als Beispiel, dem müssen ja auch die Vereinsvertreter innerhalb der Deutschen Fußballliga zustimmen. Kommen die Vereine bei der Kritik der Fans zu gut weg oder wie schätzen Sie das ein?
Naja, die Vereine haben natürlich ein Problem, sie müssen wettbewerbsfähig bleiben. Wenn ich jetzt meinen Verein angucke, den 1. FC Nürnberg, der im letzten Jahr nach 4 langen Jahren in der zweiten Liga aufgestiegen ist und bei dem man schon gemerkt hat, dass die Lücke zwischen zweiter und erster Liga natürlich sehr, sehr groß geworden ist in den vergangenen Jahren, dann sieht man, dass der Verein natürlich gezwungen ist, bestimmte Entwicklungen mitzumachen, um nicht vollends abgehängt zu werden wirtschaftlich. Das betrifft andere Aufsteiger genauso. Wenn man anguckt, dass in den letzten 10 Jahren sich nur ein einziger Zweitligist in der Relegation gegen die erste Liga durchgesetzt hat, dann weiß man, dass im Grunde genommen die Durchlässigkeit von unten nach oben so nicht mehr gegeben ist. Und natürlich ist es immer für einen Verein schwierig, gegen den Mainstream, gegen die anderen Vereine, denen das natürlich egal ist, wann Anstoßzeiten in der zweiten Liga sind, wann Bayern München spielt, weil das Stadion ohnehin immer voll ist, da einfach mitzuhalten. Und also die können gar nicht so auf uns Fans hören, wie sie vielleicht müssten. Ich begrüße den Vorstoß von Union Berlin sehr, befürchte aber, dass er halt einfach an der Realität der 36 Profivereine in Deutschland vorbeigeht, weil man natürlich gezwungen ist, an dem großen Geld zu partizipieren, um nicht vollends abgehängt zu werden. Mahnende Beispiele wie Kaiserslautern, Aachen und andere Traditionsvereine in den unteren Ligen gibt es ja genug.
Sie haben Union angesprochen, das wäre ein Thema, auf das ich noch gerne gekommen wäre. Ist für Sie als langjährigen Fan eines Traditionsvereins so ein Club wie Union, der sich dann mal positioniert, ist das irgendwie ein Hoffnungsschimmer im deutschen Profifußball oder sagen Sie, das ist auch alles irgendwie ein bisschen Opportunismus oder setzen Sie da schon Hoffnung rein? Und wenn ja, gibt es vielleicht auch noch andere Akteure im deutschen Fußball, die Ihnen Hoffnung bereiten?
Ich fürchte, dass sich Union bewusst etwas inszenieren will als Verein, wie auch der FC St. Pauli gegen den Mainstream und dass da natürlich gewisse opportunistische Motive mitschwingen. Die Sache ist aber deswegen trotzdem richtig. Union Berlin führt die Diskussion insofern nur zum falschen Zeitpunkt, dass ja eigentlich die Dinge schon längst entschieden sind. Natürlich hätte man auch erstmal die Fans befragen sollen, bevor man ein Positionspapier über die Medien lanciert. Aber gut, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Ich befürchte, sie stehen nur weitgehend alleine da. Und die alle Vorschläge, die man diskutieren muss, müssen natürlich auch dahingehend angeguckt werden, ob sie umsetzbar sind. Und ich finde, es wird natürlich von Seiten der Vereine zu viel klein-klein diskutiert. Es wird nicht an einem Strang gezogen und es müssten sich vielleicht wirklich mal die Vereine, die eben nicht zu den großen 4, 5 gehören, denen die ganze Diskussion egal sein kann, weil die Kohle sowieso irgendwie reinkommt, die müssten sich zusammenschließen und mal ihrerseits überlegen, was sie tun können, was wir tun können, damit diese 2- oder 3-Klassengesellschaft nicht noch weiter auseinanderklafft. Schon jetzt ist es so, dass im Grunde genommen in der ersten Liga alles unterhalb von Bayern, Dortmund und vielleicht noch Leipzig finanziell außer Konkurrenz läuft. Und es wird sich in den nächsten Jahren natürlich dramatisch verschärfen, wenn hier nicht gegengesteuert wird, wenn hier nicht eine andere Verteilung der Fernsehgelder eingesetzt wird. Einfach aus dem Grund, um den Wettbewerbscharakter am Laufen zu halten. Denn es kann ja auch eigentlich dem FC Bayern nicht damit gedient sein, wenn man zum 10. Mal hintereinander Meister wird, Denn damit entwertet man ja auch die ganze Bundesliga und konzentriert sich nur noch auf den internationalen Wettbewerb. Und das wäre ja auch schade.
Bleiben wir kurz in Berlin sozusagen. Hertha BSC hat ja mit nicht ganz schönen Bildern Schlagzeilen produziert. Das 2:2 in Dortmund kürzlich ist da eher in den Hintergrund getreten. Ich möchte jetzt das mal nutzen, also diese ganzen Bilder, die in der Pokalwoche dann auch noch aus Rostock kamen, wo es ja dann auch einen Warnschuss der Polizei gegeben habe vor dem Spiel gegen 1. FC Nürnberg. Es ist jetzt gerade kürzlich extrem viel passiert, was Fans, vor allen Dingen die aktiven Fans, die Ultras, in schlechtes Licht rückt. Hertha BSC hat jetzt gesagt, so, es gibt keine Fahnen mehr, keine Doppelhalter, keine Spruchbänder, eigentlich gar nichts mehr außer Bier und Bratwurst im Olympiastadion. Ist das für Sie auch so ein Zeichen, ja, irgendwie, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und müssen beim Thema Ultras gegensteuern? Oder wie sind Sie da so positioniert?
Also pauschalisieren lässt sich dieses Phänomen natürlich überhaupt nicht. Und der Grundsatz der Ultrabewegung ist ja ein absolut richtiger, nämlich zu sagen, wir besinnen uns wieder auf das, was den Fußball eigentlich früher ausgemacht hat, und demonstrieren, dass es auch ohne kommerzielle Hintergründe geht. Das, was da jetzt in den letzten Wochen passiert ist und was sich auch ein Dietmar Hopp Woche für Woche im Stadion anhören muss, das kann man natürlich nicht gutheißen als Fußballfan. Klammer auf, ohne das beschönigen oder verharmlosen zu wollen, wenn ich mich an meine ersten Spiele als 9- oder 10-Jähriger im Nürnberger Stadion erinnere, also da gab es auch immer schon Gewalt. Und es gab immer schon Raufereien, es gab immer schon Polizeieinsätze. Das lässt sich bei einer so großen Menschenansammlung vielleicht auch nicht vollends verhindern. Ich würde mir wünschen, dass die Vereine einfach konsequenter gegen solche Umtriebe vorgehen, mit Stadionverboten, mit individuellen Strafen, mit einer besseren Einbeziehung auch der Ultraszene in die Selbstreinigung dieser Gruppierungen. Da, glaube ich, ist noch Nachholbedarf da. Und wenn man die wenigen Einzeltäter rauszieht und einfach ihnen klar macht, ihr seid hier nicht erwünscht, dann könnte sich der Kern der Ultrabewegung, denn es sind ja trotzdem immer viel mehr als auffällig werden, dann könnte sich auch der harte Kern der Fanbewegung wieder stärker auf das konzentrieren, nämlich den Protest gegen das Ganze drumherum. Diese ganzen Scharmützel und Gewalttätigkeiten, die haben natürlich im Fußball nichts verloren, auch wenn sie schon immer gab. Und natürlich auch früher wahrscheinlich, ja, vielleicht sogar noch mehr Gewalt rund um die Spiele zu finden war als heute. Heute ist natürlich aber auch das mediale Umfeld ein anderes und solche Ereignisse werden natürlich auch durch die sozialen Netzwerke ganz anders verbreitet als früher.
Ich hatte eingangs gesagt, Sie beschreiben sozusagen in Ihrem Buch ja nicht nur den Lauf der Kommerzialisierung, sondern Sie projizieren das auch auf Ihre eigene Fangeschichte. Es ist aus der Ich-Perspektive erzählt. Können Sie kurz skizzieren, was für eine Art Fan Sie waren? Naja, oder sind?
Mal,
oder sind?
Ja, zunächst mal habe ich mir mein Fandasein nicht ausgesucht. Also ich hatte gar keine andere Wahl. Ich bin in Nürnberg geboren und aufgewachsen. Das heißt, es war absolut klar, dass ich Fan des 1. FC Nürnberg werden muss. Zumindest war das meinem Vater klar. Und er hat mir auch keine Wahl gelassen. Es wäre undenkbar gewesen, dass ich mich für einen anderen Verein interessiere, dass ich mal irgendwie ein Bayern-Trikot oder ein Schalke-Trikot oder so überziehen hätte dürfen. Also mein Vater hat mir dieses Fan-Dasein einfach aufgezwungen. Und ich glaube, ich gehöre halt noch so zur letzten Generation, die beide Welten kennt. Also es ist ja auch eine gesellschaftliche Problematik, die wir haben heute mit sozialen Netzwerken, mit immer mehr Oberflächlichkeit, mit weniger echten Freundschaften und viel mehr virtuellen Bekanntschaften, die wir uns aneignen. Ich bin noch Mitglied einer Generation, die halt noch den Fußball kennt, wie er in den 80er und 90er Jahren war. Mit weniger Zuschauern, ja, mit weniger Komfort, mit natürlich weniger Geschwindigkeit, weniger technischen Finessen, aber dafür bodenständiger, ehrlicher und auch mit einem direkteren Zugang zu den Spielern. Also ich kann mich zum Beispiel gut daran erinnern, dass wir Jungs immer vor dem Spiel am Zaun waren, an dem dann der Mannschaftsbus vom Vereinsgelände angehalten hat und uns Autogramme abgeholt haben von den Spielern. Das gleiche hinterher, im Idealfall natürlich nach Siegen. Spieler waren nahbar, Spieler waren ja eigentlich Leute wie wir. und mit denen konnte man ganz normal ins Gespräch kommen. Kein Mensch ist da mit untertellergroßen Kopfhörern aus dem Bus ausgestiegen und hat sich abschotten lassen von drei Beratern und einem Pressesprecher, damit er auch ja nicht mit dem normalen Fan sprechen muss. Da ist auch natürlich eine Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren zu beobachten gewesen, die dem Sport insgesamt nicht gut getan hat. Denn ein Fußballspieler ist ein Sportler, ein gut bezahlter Sportler, aber ganz sicher kein Popstar. Und das war früher noch auch ganz anders. Und deswegen habe ich mich hier als junger Fan einfach irgendwie wohler gefühlt als heute, weil ich gemerkt habe, das, was da passiert, ist echt und das ist keine Inszenierung. Und das beschreibe ich natürlich in dem Buch anhand meiner Biografie. Anders ginge das ja gar nicht, weil ich das gar nicht so beurteilen kann, wie es anderen Leuten ergangen ist. Aber ich denke, es geht vielen ähnlich wie mir.
Sie schreiben da ja jetzt auch von, ich kann mich, glaube ich, erinnern an ein Spiel Nürnberg gegen Dortmund war es, glaube ich, von dem Sie berichten eingangs, wo dann gerade mal vielleicht 5000 Zuschauer im Stadion waren. Nun sieht das ja heute ganz anders aus. Also es gibt natürlich Partien, die jetzt gerade in englischen Wochen zum Beispiel, wo dann nicht der ganz große Gegner kommt, die unterdurchschnittlich besucht sind, wo man auch im Verlauf der ja vielleicht letzten 3, 4, 5 Jahre schon eine Tendenz dann fast nach unten sehen kann. Dennoch grundsätzlich vermeldet ja die Bundesliga Rekordzahlen. Und warum wirkt sich denn diese zunehmende Kommerzialisierung, und Sie sind ja nicht der Einzige, der da mahnt, den Zeigefinger hebt, warum wirkt die sich nicht auf die Zuschauerzahlen aus oder zumindest in sehr geringem Maße in nur einzelnen Spielen unter der Woche?
Also zunächst mal finde ich es natürlich auch schöner, wenn ein Stadion voll ist, anstatt nur 5000 Leute drin waren. Das Spiel, das Sie meinen, war insofern äußerst schlecht besucht, weil der 1. FC Nürnberg zu diesem Zeitpunkt schon abgestiegen war. Das Wetter war lausig. Also da waren dann wirklich nur noch Leute wie mein Vater dort, die einfach immer hingegangen sind, egal was passiert. Da hätte ein Meteorit im Stadion einschlagen können, er wäre trotzdem zum Spiel gegangen. Ich glaube, dass ich die die Fans ausgetauscht haben, dass sich die Fanbasis ausgetauscht hat in den letzten 20 Jahren. Einen Anteil daran hat vielleicht auch die Weltmeisterschaft 2006, wo Fußball das erste Mal im großen Stil für uns greifbar inszeniert worden ist, mit einem riesigen Drumherum, mit einem perfekten Wetter, das es natürlich dann noch obendrauf gab, mit Soundtracks zum Spiel und das Ganze natürlich auch in Deutschland einhergehend mit neuen Stadien, mit mehr Komfort. Natürlich hat sich insgesamt einfach die Fanbasis verändert. Früher waren natürlich sehr viel mehr Männer im Stadion, weniger Kinder, weniger Frauen, weniger normale Leute. Das hat natürlich auch positive Aspekte. Auf der anderen Seite lockt der Fußball von heute natürlich auch ein eher oberflächliches Publikum an. Und wenn man sich in vielen Städten die Stimmung anschaut, gerade in Mainz zum Beispiel, ist ja dieses Problem momentan sehr virulent, dass das Stadion eigentlich keine Atmosphäre mehr bietet, sondern dass nur noch Leute da sind, die sich das Spiel angucken, indem sie es konsumieren, aber die nicht mehr mit Herz und Leidenschaft bei der Sache sind und die dann 5 Minuten vor der Halbzeit auch schon in den VIP-Bereich gehen und da beim Mittagessen oder beim kalten Getränk eigentlich den Sport gar nicht mehr so sehr im Mittelpunkt ihres Interesses haben, sondern das Ganze drumherum. Und da geht mir wirklich das Messer in der Tasche auf, wenn ich sehe, dass 20 Minuten nach der Halbzeit noch immer irgendwelche Logenplätze leer sind, weil es anscheinend wichtiger ist, noch eine Runde am Buffet zu drehen, als die eigene Mannschaft anzufeuern. Und das kann dem Sport einfach nicht gut tun. Also ich glaube, es sind einfach schlichtweg teilweise ganz andere Leute als früher im Stadion. Und der leidenschaftliche Fan, den das alles aufregt, der ist irgendwann zu Hause geblieben, auch vielleicht, weil es einfach zu teuer geworden ist, und hört sich Fußball halt im Radio an. Ich kenne viele Leute, die wirklich glühende Anhänger auch des 1. FC Nürnberg sind, die aber sagen, ich möchte eigentlich da nicht mehr dabei sein. Ich interessiere mich dafür, aber ich gehe nicht mehr ins Stadion. Ich brauche keine 3 veganen Halbzeitsnacks als Angebote, sondern ich brauche meinen guten alten Fußball. Der ist aber nicht mehr da. Also wende ich mich ab. Das heißt nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere, aber ich bin einfach nicht mehr Teil davon.
Bei Ihnen ganz persönlich, wie ist da jetzt aktuell so die Situation? Also wenn man das Buch liest, merkt man anfangs zum Beispiel, als Sie noch sehr jung waren, als Kind, da war alles geil. Also da hat man es auch akzeptiert, wenn einem quasi dann ein Schuh von irgendjemandem vollgekotzt wurde, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen. Aber sagen Sie, die Leidenschaft für den Club, für den Fußball ist schon noch da, aber die Lust, so ein Spiel zu besuchen und alles irgendwie hinzunehmen, ist eben nicht mehr da? Oder wie ist die Situation jetzt gerade im Jahr 2018 bei Ihnen ganz persönlich?
Bei mir ist es so, dass ich natürlich nach wie vor die gleiche große Leidenschaft für meinen Herzensverein habe, wie ich sie immer hatte, sonst erträgt man ja auch dieses ständige Auf und Ab nicht. Und man entkommt dem ja auch nicht. Also selbst wenn man nicht mehr ins Stadion ginge, ich müsste mir auf dem Waldspaziergang trotzdem alle 5 Minuten irgendwie am Handy dann den Ergebnisticker angucken, weil ich sonst vor Aufregung gar nicht aushalten würde. Aber natürlich sehe ich alles auch ambivalent und ich würde zum Beispiel auch bestimmte Stadien nicht mehr zu Auswärtsspielen besuchen, weil mir das Ganze drumherum einfach zu blöd ist. Ich möchte mir keine Karte kaufen, die ich dann für teures Geld aufladen muss, in der Pause irgendwo ein Bier kaufen zu gehen, dann ist noch Restwert drauf, den ich nicht einlösen kann, dann habe ich um mich rum Leute sitzen, die sich vielleicht beschweren, wenn man mal etwas lauter ist. In England gibt es bereits die ersten Strafen für Fans, die aufstehen während des Spiels, weil sie den anderen dadurch die Sicht verdecken. Das kann man jetzt vielleicht etwas übertrieben finden, aber ich befürchte, dass solche Entwicklungen einfach zu uns auch kommen werden, weil natürlich die Vereine oder die DFL sich Menschen wünschen, die viel Geld im Stadion ausgeben können. Das ist der normale Fan vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht besteht auch schlichtweg die Gefahr, dass die normalen Leute irgendwann sich diesen Sport gar nicht mehr leisten können. Dann bin ich auch raus. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich mich nicht mehr für den Club interessiere. Ich bin momentan so an der Schwelle, würde ich sagen, dass ich noch gerne ins Stadion nach Nürnberg gehe, dass ich auswärts fast nicht mehr mitfahre. In der zweiten Liga ist es noch etwas ursprünglicher, da war ich bei etlichen Spielen dabei. Aber das, was teilweise in der ersten Liga auch an Brimborium um die Spiele herum gemacht wird, das stößt mich eher ab. Und ich bin auch jemand, der einfach um 15.30 Uhr zum Anpfiff im Stadion ist, sich dann auf seinen Platz setzt und der nach dem Schlusspfiff und einem Schlussapplaus im Idealfall für die Mannschaft auch nach Hause geht. Ich brauche kein Drumherum, ich brauche keine Loge, ich brauche auch kein kaltes Buffet. Mir reicht das Spiel und vielleicht ein Bier in der ersten und ein Bier in der zweiten Halbzeit.
Ganz konkret, wie häufig sind Sie jetzt im Stadion in Nürnberg?
Ich habe eine Dauerkarte seit vielen, vielen Jahren, die gebe ich auch nicht auf, weil wir eine Clique von 7 oder 8 Leuten sind, die immer in derselben Besetzung da sitzen und ich hoffe, das bleibt auch noch länger so. Das heißt, ich schaue mir natürlich alle 17 Heimspiele an und lege auch meine Urlaube so, dass im Idealfall ich alle Spiele sehen kann und ich in Auswärtsspielwochen in den Urlaub fahre. Also da bin ich schon noch wirklich auch live dabei, aber wie gesagt, ich brauche das drumherum nicht, auch in Nürnberg nicht. Das ist noch etwas reduzierter als sicherlich vielleicht in München oder in Dortmund oder in Gelsenkirchen. Wenn das bei uns auch so wird, dass man einfach merkt, das Spiel ist nur noch das Beiwerk zu einem großen Event drumherum, dann werde ich sicherlich auch keine Dauerkarte mehr haben.
Nun machen wir nochmal den Blick über Deutschland, über die Landesgrenze hinaus. Sie haben eben schon mal England angesprochen. Und zwar hat man immer das Gefühl, dass die Vorreiter sind in Sachen Kommerzialisierung. Also das ist so mein Empfinden. Gehen Sie damit einher, dass ja der Zustand in Deutschland fast sogar noch human ist, wenn man das jetzt mit der englischen Premier League in Sachen Kommerzialisierung vergleicht?
Naja, der Zustand ist ja immer etwas zeitversetzt. Also in England fing es an mit der Zerstückelung der Spieltage, die vor 7, 8 Jahren an dem Punkt war, an dem wir jetzt angelangt sind. England macht schon Werbetouren mit vielen Vereinen in ausländische Spielorte, um dort einfach die PR-Trommel zu rühren für die Premier League. Nur so können ja auch die Einnahmen über die Fernsehrechte generiert werden. Es ist eine Frage der Zeit, bis das in Deutschland auch alles kommt. Insofern sehe ich das nicht positiv, dass es bei uns noch nicht so ist, sondern ich sehe das eher als mahnendes Beispiel, auf was wir uns in den kommenden 10 Jahren vielleicht einstellen müssen. Denn eins ist auch klar, natürlich will man finanziell mithalten und natürlich will die Bundesliga, will der Verband es gewährleisten, international mit der Premier League zumindest halbwegs auf Augenhöhe zu bleiben, mit La Liga in Spanien natürlich auch. Und irgendwann wird auch der FC Bayern München ein Saisoneröffnungsspiel, ein offizielles Bundesliga-Eröffnungsspiel, vielleicht nicht mehr in München oder in einem anderen deutschen Stadion, sondern halt in Shanghai oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausführen müssen. Denn wer das Geld hat, gibt den Ton an. Und ob es einem nun passt oder nicht. Also entweder, es ist einem egal, das würde ich mir wünschen, eben nicht mithalten zu wollen mit den großen 2-3 Ligen, die eben die Milliarden an Fernsehgeldern einnehmen und sagen, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft. Und wenn dann der FC Bayern München in der Champions League halt nicht die gleichen Titelchancen hat wie Manchester United, dann ist es halt so. Aber ich fürchte, das ist Wunschdenken und nicht umsetzbar, denn die Interessen, die dahinter stehen, sind natürlich viel zu mächtig. Ich würde lieber auf eine Wettbewerbsfähigkeit auf diesem Niveau verzichten und eine Bundesliga behalten, die ihre Ursprünge nicht vergisst und ihre Tradition, die sie mal ausgemacht hat. Wir sind auf dem Weg dahin, dass das alles in Vergessenheit gerät und dass die Tradition dann nur noch ein schöner Marketingbegriff ist und nicht mehr gelebt wird.
Das geht ja einher, also diese Kommerzialisierung oder Bestandteil dessen ist ja auch, dass Vereine immer größer, immer reicher werden, andere immer ärmer, immer kleiner. Die Lücke wird also größer. Wir haben jetzt einen 6-fachen deutschen Meister in Serie, einen 7-fachen italienischen Serie A Champion in Juventus. Wie sollte man denn dagegen steuern? Mehr sozialpolitische Maßnahmen sozusagen? Sollte es mehr Umverteilung geben in Sachen Fernsehgeldern? Oder was wäre da so Ihr Ansatz?
Zunächst mal sich nicht vom Fernsehen alles vorschreiben zu lassen. Ich denke, der Fußball ist stark genug, dass er auch bestimmte Dinge ohne dem Druck immer nachgeben zu müssen, umsetzen könnte. Dass die Bundesliga eine starke Marke ist, das hat sie in den letzten 60 Jahren ja bewiesen. Und vielleicht müsste man sich auch mal aus dem Diktat der Fernsehanstalten lösen. Ich glaube trotzdem, dass viel Geld erzielt werden kann, wenn man eben den Wünschen der Fans etwas mehr entgegenkommt, wenn man die Zerstückelung der Anstoßzeiten wieder etwas zurücknimmt, wenn die Kernanstoßzeit Samstag 15.30 Uhr, Sonntag 15 Uhr bliebe, weil ich glaube nicht, dass dann eine Fernsehanstalt, ein Pay-TV-Sender auf einmal sagt, dann interessiert mich die Fußball-Bundesliga nicht mehr. Das Publikum wäre ja da. Die Menschen schauen ja trotzdem gerne ihren Lieblingssport an und wenden sich dann nicht der Premier League oder der spanischen oder französischen oder italienischen Liga zu, sondern sie wollen ja die Duelle Dortmund gegen Schalke, Nürnberg gegen München. Die wollen ja diese Spiele sehen und deswegen wäre es vielleicht an der Zeit, dass man hier einfach mal ein bisschen mehr auf die eigenen Stärken vertraut, als schon immer in vorauseilendem Gehorsam die nächsten 100 Millionen generieren zu wollen und den Fernsehsendern hier noch mehr entgegenzukommen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Kernproblem, diese Zerstückelung und das Geld, das natürlich aufgrund dessen dann im Umlauf ist. Der Fußball ist ja wegen des Geldes nicht besser geworden. Das muss man ja auch einfach mal so sehen, dass nur wenn mehr Geld auf dem Markt ist, es ja nicht heißt, dass dieses Geld auch sinnvoller eingesetzt wird. Es werden nur die Spieler eben teurer und ich muss für den gleichen Spieler, der vor 5 Jahren vielleicht noch die Hälfte gekostet hat, jetzt eben das Doppelte aufwenden. Das macht aber den Spieler an sich nicht besser. Und von daher, wie gesagt, mein Wunsch wäre, sich etwas aus dieser Umklammerung zu lösen und natürlich auch dafür in Kauf zu nehmen, dass man vielleicht die nächsten Jahre mit 1-2 anderen Ligen nicht unbedingt auf Augenhöhe mithalten kann. Das heißt aber ja nicht, dass nicht trotzdem auch deutsche Mannschaften international erfolgreich sein können, dass nicht Jugendarbeit bei uns auch dazu führen kann, dass die Nationalmannschaft wieder an den Punkt kommt, wo sie eben erfolgreicher ist als andere Mannschaften. Also ich glaube, so dramatisch wäre es gar nicht, wenn man hier mehr auf die Fans hört und weniger nur dem Ruf des Geldes folgt.
Gibt es da irgendwie einen Point of Return oder hat man ja im Prinzip den Point of No Return schon überschritten? Also gibt es irgendwas, was Ihnen jetzt konkret Hoffnung macht, dass sich das Ganze, dass es sich komplett dreht, wird in Zeiten der globalisierten Welt sicherlich nicht möglich sein, aber zumindest, dass es irgendwie eine Rückbesinnung gibt auf Werte, die den Fußball vielleicht vor 20, 30 Jahren ausgemacht haben.
Naja, wenn man sich in manchen Städten die Fanentwicklung anschaut, also wir eilen nicht jedes Jahr von einem Zuschauerrekord zum nächsten. Und die Proteste für Anstoßzeiten einheitlicher Natur, für weniger Kommerz im Sport, die sind ja da. Also der Point of No Return, glaube ich, ist noch nicht überschritten. Aber wir steuern natürlich schon drauf zu, weil irgendwann braucht man uns Fans schlichtweg nicht mehr, weil das Geld dann auch von selber generiert wird. Also ich glaube, dass in den 80er Jahren Zuschauereinnahmen wahrscheinlich noch die Hälfte des Etats von manchen Mannschaften ausgemacht haben. Das ist ja jetzt ein verschwindend geringer Bereich. Und natürlich kann man eine Atmosphäre im Fernsehen auch künstlich erzeugen. Also da brauche ich wahrscheinlich das Stadion gar nicht mehr. Aber so weit muss es nicht kommen. Also ich glaube, wir haben schon noch die Möglichkeit, mit immer wieder entsprechenden Protesten, mit entsprechenden Initiativen hier versuchen, als Fans gegenzusteuern, auf uns aufmerksam zu machen. Und schlussendlich, wenn irgendwann Fußball im Fernsehen auch so teuer wird, dass die Abonnentenzahlen nicht mehr weiter steigen, dass man einfach merkt, ich kann nicht mehr Geld aus diesem Sport pressen. Wenn die ersten Vereine pleite gehen, wenn die ersten Geldgeber einfach nicht mehr bereit sind, so viel Millionen, Milliarden auszugeben, weil vielleicht man sich übernommen hat, auch bei Fernsehanstalten. Wenn das alles passiert, dann glaube ich, wird es auch wieder eine Umsteuerung geben. Wir werden nicht mehr an den Punkt kommen, wie es mal in den 50er oder 60er Jahren war, aber wir werden vielleicht, und das hoffe ich wirklich inständig, an den Punkt kommen, wo man zumindest diese Gier nach noch mehr Geld Einhalt gebietet und sich mit dem zufrieden gibt, was man hat. Und das würde dem Sport insgesamt, das würde der gesellschaftlichen Akzeptanz sicher gut tun. Und wenn Spieler selber schon sagen, dass sie eigentlich viel zu viel Geld verdienen, dass sie dem ganzen System selbst sehr kritisch gegenüberstehen, wie es ja immer mal wieder passiert, zuletzt mit Fiete Arp, der das ja geäußert hat in einem bemerkenswerten Interview, dann muss ich sagen, dann besteht schon noch Hoffnung, dass der gesunde Menschenverstand obsiegt und nicht das Geld alles bestimmt.
Wir haben jetzt viel über die Fans gesprochen, die ja eine der, ja, wenn nicht die Hauptrolle spielen im Fußball. Würden Sie sich von denen, von den aktiven Fans, von den Ultras, ein Stück weit auch ein anderes Verhalten wünschen, damit man ja über gewisse Themen wieder konstruktiv reden kann?
Naja, sie kriegen solche Gruppen natürlich nie dazu, komplett mit einer Stimme zu sprechen, weil einfach viel zu viel persönliche Interessen da mitschwingen. Natürlich ist Gewalt nie ein Mittel, Dinge zu artikulieren. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass es einfach diese Gegenbewegung gibt. Denn ohne die Ultras würde es wahrscheinlich überhaupt keine kritischen Stimmen mehr geben, die Gehör finden, dass da oft übers Ziel hinausgeschossen wird. Das liegt vielleicht leider auch in der Natur der Sache, aber ich bin schon der Meinung, dass es eine Gegenbewegung innerhalb der Fanszene auch braucht. Denn ansonsten würde in den Stadien wahrscheinlich Leute wie ich resignieren halt irgendwann und gehen nicht mehr hin. Und dann nimmt aber irgendein anderer meinen Platz ein, der da ja vielleicht viel unkritischer dem Ganzen gegenübersteht. Und das fände ich dann auch wieder nicht wünschenswert. Also von daher, ja, Gewalt ist keine Lösung, aber trotzdem ist es gut, dass eine Gegenbewegung mit einer gewissen Durchschlagskraft, und das bitte nicht wörtlich zu verstehen, vorhanden ist. Weil sonst würden wahrscheinlich viele Leute einfach nur resignieren und sich gar nicht mehr erheben.
Sagt Andreas Hock, großer Clubfan, Autor des Buches Ein Spiel dauert 90 Millionen, über die Kommerzialisierung im Fußball. Und ich möchte Sie nicht entlassen, ohne dass Sie mir sagen, wie denn ein eventuelles zweites Buch heißen soll, weil ein Spiel oder ein Spieler kostet ja mittlerweile, ja, sobald er irgendwie ein bisschen was kann, schon einen dreistelligen Millionenbetrag.
Ja, natürlich sind die 90 Millionen wahrscheinlich schon längst überholt und ich hoffe nicht, dass ich irgendwann mal ein Buch schreiben muss mit dem Titel Ein Spiel dauert 9 Milliarden oder 90 Milliarden. Also vielleicht braucht es gar keinen zweiten Teil. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch.
Sagt Andreas Hock, großer Fan des 1. FC Nürnberg, Journalist und Autor des Buches Ein Spiel dauert 90 Millionen. Vielen Dank, Herr Hock, für das Gespräch.
Danke auch.
Ja, das war eine neue Folge von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Thema Kommerzialisierung. Ich denke, klar ist geworden, zurückdrehen den ganzen Kommerz, das können wir eh nicht mehr. Aber wollen wir, will das die Mehrheit überhaupt? Also ich denke, es geht tatsächlich darum, bestimmtes Maß zu halten, nicht zu überdrehen und ein bisschen was zurückzudrehen. Und ja, ob da der Fußball aktuell auf dem Weg ist, mag ich mal anzuzweifeln. Es geht eher in die andere Richtung. In diesem Sinne, Doppelspitze, der Fußball-Podcast von und mit Leon Ginzel und heute meiner Wenigkeit Kevin Schulte. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Würden euch vorher nochmal bitten, falls ihr auf iTunes eine Bewertung abgeben könntet. Das wäre super. Sagt, wie hat es euch gefallen? Was war cool? Was könnte noch besser sein? Wir sind ja da in so einem stetigen Entwicklungsprozess. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.